Sehr schön, da sind ja doch ein paar Leute, die sich vielleicht für hybride Meetings interessieren. Sehr cool. Meine Uhr zeigt 14 Uhr. Ich denke, dann starten wir auch. Vielen Dank, dass ihr in die Session gekommen seid. Ich hatte mir mal überlegt, weil ich im Arbeitsalltag relativ viel Erfahrungen mit doch sehr durchwachsenen, von der Qualität durchwachsenen hybriden Meetings habe und Veranstaltungen, das mal zu thematisieren, weil ich glaube, dass da recht viel gelernt werden könnte aus dem Podcasting, aus der Audiotechnik, aus dem Videostreaming, aber dass natürlich ganz viele Leute sind, die sich damit gar nicht auskennen. Deswegen dachte ich, macht Sinn, mal so eine Erfahrungsaustauschrunde zu machen, wo man mal drüber spricht, was so die Beobachtungen sind, was vielleicht auch so Lösungsansätze wären. Da glaube ich irgendwie nicht den heiligen Gral zu haben, aber ich würde halt mal meine 5 Cent beitragen, was ich so sehe. Und dann würde ich gerne auch einfach mit allem, dass so jeder mit reinschmeißt, ne? Was so Do's und Don'ts sind, was gut funktioniert, nicht gut funktioniert. Und ich würde gerne am Anfang mal eine Runde machen, dass jeder kurz mal ein, zwei Sätze sagt, was für ein Interesse ihn oder sie hierher gebracht haben, dass wir grob wissen, wer im Raum ist. Und ich würde einfach mal die Vornamen einmal durchgehen und wer was sagen will, macht das. Und wenn eine Weile Pause bleibt, dann springe ich einfach weiter zum nächsten. Also wenn ich sagen will, muss auch nicht. Ich habe bei mir den Andreas ganz vorne.
Ja, Andi, ja, wie stelle ich mich am besten vor in diesem Kontext? Keine Ahnung, ja, ich mache auch hybride Meetings, verschiedenste Varianten von Eulen über Zeug mit extra Kameras, mit mehreren Kameras in einem Raum und solches Zeug, ja. Also bin gespannt, was hier auch so, an was ihr so macht und wie die Probleme löst und ja, genau.
Sehr cool. Eule habe ich nachher auf meinem Pad stehen. Axel, sehe ich noch? Magst du was sagen?
Ja, also ich habe damit auch zu tun mit hybriden Veranstaltungen, aber eher so peripher und ich hoffe eigentlich, dass möglichst viele Probleme, an möglichst vielen Problemen jetzt vielleicht, auf die wir gestoßen, irgendwelche Lösungsstrategien auftauchen. Aber ich habe jetzt nicht konkrete Ansatzpunkte, aber
Ja,
ich hoffe, dass
so.
es möglichst viel problematisch wird.
Probleme, an Problemen wird es nicht mangeln. Gelbschlumpf.
Ja, erstmal entstummen, sorry. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen. Ja,
Ja,
was hatte
sehr
ich damit
gut.
zu tun gehabt? Aber ja, hauptsächlich im Vereinsbereich, zwischendurch mal, wo das zwischendurch entweder gründlich eskaliert ist, also gut funktioniert hat und auch dann über die Userzahlen sehr, sehr hoch gegangen ist. Und auf der anderen Seite aber auch so Dinger, wo es halt gründlich schiefgegangen ist. Wo dann eine Seite oder die andere Seite überhaupt nicht funktioniert hat. Also wo das dann praktisch manuell übergeben werden musste. Deswegen habe ich da größtes Interesse dran, mal zu erfahren, wie das sonst so funktioniert.
Sehr gut, dann sehe ich den Hans.
Ja, Hans, Unternehmensberater, macht viele Workshops. Bin ja mit dir, Simon, in größeren Veranstaltungen auch immer mal unterwegs. Ich glaube, technisch kenne ich mich inzwischen ganz gut aus. Mich interessiert eher so auch dieser soziale Aspekt. Gestern hatte ich zum Beispiel eine Veranstaltung, wo ich nicht gedacht habe, dass die hybrid ist, sein sollte, ja, sondern eigentlich sollten alle online sein. Und plötzlich war sie aber hybrid mit Betriebsräten. Ja. Und wie geht man damit um? Das hatte mich so beschäftigt. Ich weiß, dass es da keine klare, kleine Lösung gibt, aber das ist so, was mich im Moment beschäftigt, weil ich öfter in solche Situationen gerate, wo plötzlich was hybrid wird. Und man hat natürlich die ganze Veranstaltung eigentlich so designt mit den interaktiven Instrumenten, dass das eigentlich schwierig ist.
Ja, verstehe. Heidrun.
Ich komme aus der Hochschule und wir haben in so einem internationalen Projekt, was vom Deutschen Akademischen Austauschdienst bezahlt worden ist, mit Kolumbien und Albanien ganz oft so Meetings gehabt, wo die deutsche Seite quasi in Präsenz da war und die anderen in der Ferne. Und wir haben uns oft so reingeteilt, dass ich das Fachliche gemacht habe, mein Kollege die Technik. Und ja, wir haben immer wieder Fragen gehabt, angefangen von Zeitzonenverschiebung bis hin zu Agenda. Wir haben ganz viel auf Mural gemacht. Wie kriegt man eine Zusammenarbeit hin? Ist das glücklich machend? Ist das nicht alles viel zu langsam und so? Also ich freue mich da von anderen zu hören. Und gestern Abend hatte ich ein Meeting bei mir in der Wohnung und da haben wir auch eine Frau per Telefon einfach zugeschaltet, haben das Telefon in die Mitte gelegt, also ganz kleine Form und das hat wunderbar funktioniert. Die fühlte sich fast wie im Raum. Also ich habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen.
Mhm, danke. Martin?
Einer.
Martin Fischer hatte ich glaube als erstes.
Okay, ja, ich komme eigentlich ja eher von der Podcast-Seite und mich würde tatsächlich umgekehrt auch interessieren, was, ja, was man vielleicht von hybriden Veranstaltungen vielleicht auch mit ins Podcasting nehmen kann. Und ansonsten höre ich einfach gerne interessiert zu. Ich habe jetzt nicht so konkret viele hybride Veranstaltungen, die ich plane, aber der Titel klang interessant und ich höre gern zu.
Sehr schön. Dann der andere Martin.
Ja, privat, also als wir Podcast starten. Intern von der Firma, wir hätten da ein Netzwerk, was im Aufbau ist, was zwangsläufig hybrid geplant werden muss. Und ja, unserem Abteilungsteam wollen wir auch ein bisschen besser kommunizieren. Und die sind auch zwangsweise hybrid.
Okay, dann sehe ich den Olli. Wenn er will. Sonst. Du flackerst kurz, Olli.
Da fuhr gerade eine Straßenbahn vorbei. Ich mache genau das, was du gesagt hast. Ja, dann Olli von der EMBW. Wir machen ganz, ganz viel Hybrid. Wir haben Microsoft Teams Room Systeme, wir haben Surface Hubs, wir haben noch ganz andere so Riesenleinwände mit Nahfeldbeamern und. Nur so richtig gut genutzt wird es nicht. Die Leute denken, wenn ich die anderen sehe auf dem Bildschirm, ist das alles toll. Und ich komme mit meinem Argument, hey, der Ton ist viel wichtiger als das, was ihr seht. Damit komme ich irgendwie überhaupt nicht durch. Und ich erhoffe mir jetzt, Simon, dass du einen Satz nachher sagst, den ich immer wieder verwenden kann und alle sage, yeah!
No pressure, no pressure.
Das habe ich gebraucht.
Sehr gut, okay, da liegt die Latte hoch. Rainer.
Ich schließe mich Martin 1 an. Ich bin einfach nur neugierig. Kann aber auch Olli verstehen, wenn er sagt, der Ton macht die Musik, dann ist es genau meine Erfahrung. Schlechtes Mikro, schlechte Stimmung und dann geht's hybrid auch ganz massiv in die, ja, in Bach runter. Ansonsten mache ich nur Podcast-Hybrid-Meetings selten.
Ja, okay. Den Rico habe ich noch.
Ja, mich würde vor allem interessieren, also bei größeren Veranstaltungen können wir das dementsprechend vorbereiten, dann funktioniert das auch sehr gut und ich habe natürlich gerade von dir, Simon, sehr viel gelernt und setze das auch ein. Mein Problem ist aber bei kleinen Meetings, also bei Klassengeschichten, wo eben zwei krank sind und mit Grippe zu Hause sind und online zuschauen und so weiter. Dort geht klassischer Unterricht recht gut, also Frontalunterricht, was man nicht unterrichten sollte. Aber sobald es natürlich dann in Gruppenarbeiten geht und dann so spontan irgendwo eben mit Catchnotes und was weiß ich, was alles zu arbeiten, wie wir eben in der Klasse arbeiten, das funktioniert so in Hybrid. Kurz gesagt, überhaupt nicht richtig. Frustrierend.
Das stimmt. Ich mache vielleicht noch einen kleinen Disclaimer. Ich habe die Session ja genannt, was sozusagen hybride Meetings-Events vom Podcasting lernen können. Klar, da hat man auch mit Zeitzonen zu tun, wenn man Gesprächspartnerinnen sich irgendwie organisieren muss. Kleingruppen kommen da seltener vor. Also ich habe so ein bisschen den Fokus gelegt bei den Sachen, die ich jetzt erzählen werde, eben genau auf diesen Podcasting-Audio-Teil. Aber vielleicht ergibt sich, sagen wir mal, zu diesem größeren Kontext hybride Meetings dann vielleicht sogar ein Follow-up, wo wir auch noch über andere Themen sprechen können. Ich habe es mir so vorgestellt, ich poste euch mal einen Link zu einem Pad in den Chat. Diejenigen, die mobil sind, müssen da natürlich nicht drauf schauen. Also wir haben ja gesagt, wir brauchen keine Präsentationsmedien. Wer sich aber ein bisschen leichter tut, mitzulesen, der kann da gerne drauf. Ich werde aber die Dinge, die da draufstehen, auch erzählen und würde entsprechend immer mal so Pausen machen. Oder ihr ruft auch gerne einfach rein, wenn ihr zu irgendwas andere Erfahrungen habt oder andere Meinungen. Und ihr könnt auch gerne diejenigen, die jetzt schon aufs Pad kommen, 4, 5 sehe ich schon drauf. Ganz unten gibt es so eine für die zweite Session-Hälfte so eine Überschrift Erfahrungsaustausch. Also genau diese angesprochenen Do's, Don'ts, Fuck-Ups, Good, Bad Practices, Probleme, schreibt die da gern schon in eine Liste rein und die können wir dann sozusagen in der zweiten Session-Hälfte abarbeiten. Also vielleicht so ein bisschen die Motivation, wie komme ich drauf? man merkt jetzt, man darf ja immer nicht sagen, die Corona-Pandemie ist vorbei, Zahlen steigen gerade wieder, aber man muss schon sagen, im Arbeitsalltag spielt es eigentlich kaum noch eine Rolle. Also weder sehe ich jetzt so in den Projekten, wo ich unterwegs bin, viele Masken, manche desinfizieren sich noch die Hände. In vielen Organisationen ist es jetzt Usus geworden, dass die Leute halt, ja, sagen wir mal so zwischen 1 und 3 Tagen irgendwie im Büro sich treffen, das meist synchron ist. Also bei vielen ist das Dienstag, Mittwoch, bei anderen ist das anders. Und natürlich, so wie du es jetzt gesagt hast, Rico, passiert es auch öfter mal, dass dann jemand sagt, Mensch, eigentlich haben wir Dienstag unsere Abteilungsrunde, aber jetzt muss ich gerade mal das Kind in die Kita bringen und nicht die Frau, dann bleibe ich lieber zu Hause. Und man ist sozusagen in so einer Situation, wo man dann ad hoc auch was Hybrides machen muss. Oder in international verteilten Szenarien ist es eh so, dass die Leute eh nie vor Ort sind. Dort hat man manchmal ein paar Leute im Besprechungsraum sitzen, andere im Besprechungsraum in Asien, andere von zu Hause. Damit muss man irgendwie umgehen. Ich habe so wahrgenommen, in diesem neuen Normal gibt es so verschiedene Strategien. Das eine ist, und das fände ich eigentlich ideal, das erstmal als natürlich hinzunehmen, das neue Normal ist, dass nicht mehr alle in einem Besprechungsraum sitzen und man ist eigentlich immer auf das Hybride vorbereitet. Der andere Pol, den ich aber wahrnehme, ist, dass auch so die Erwartungshaltung von Führungskräften ist, naja, wenn jetzt die Abteilungsrunde ist, dann will ich, dass alle vor Ort sind und wenn irgendwas in dem hybriden Meeting nicht klappt, dann sind die schuld, die zu Hause geblieben sind. Und das finde ich irgendwie denkbar schlecht. Gerade in Zeiten mit Fachkräftemangel, wo man Leute nicht findet, wo es um Motivation der Mitarbeitenden geht, finde ich das nicht gut. Also für mich wäre so das Ideal, man denkt eigentlich bei jedem Meeting, bei jeder Besprechung, bei jeder Veranstaltung mit, dass die hybrid sein kann. Nicht zuletzt, weil mir ja auch mal ein Referent krank werden kann oder ein Kind vom Referent ist krank und dann muss ich den auch von zu Hause irgendwie zuschalten können. Ich hatte in das Pad mal so ein bisschen die Zahlen reingepackt, fand ich ganz interessant, gab es ein New York Times Artikel, da war die Julia Bangert von der DATEV auch zitiert, hier aus Deutschland. Die haben mal versucht herauszufinden, wie viele Tage sozusagen im Monat die Menschen in den jeweiligen Ländern im Büro sind. Das hat mich sogar ein bisschen überrascht. Deutschland ist da so im Mittelfeld mit 4 Tage pro Monat remote, also ein knapper Tag die Woche im Schnitt, hätte ich jetzt gedacht, ist mehr. USA, UK sind mit 6 Tagen im Monat vorne. Ganz hinten ist Japan, Südkorea mit 1,6 oder 2 Tagen. Egal wie es jetzt ist in der einzelnen Organisation, man kann auf jeden Fall sagen, das ist ein Thema. Also dieses hybride Meeting wird überall ist und wird überall ein Thema bleiben, wahrscheinlich. Dann hat man jetzt so gesehen, nach der Pandemie, also mit nach der Pandemie meine ich so ab Mitte letzten Jahres, dass auch die Facility-Abteilungen sich versucht haben, darauf einzustellen. Es gab Projekte New Normal, Better Normal, Projekte, wie sie alle hießen, um eben zu überlegen, wie muss denn die Büroraumaufteilung anders sein. Nur, da sind jetzt sehr viele Büros mehr so Coworking-Space-artig geworden, nicht mehr Einzelbüro, attraktive Fläche, die Leute motiviert zu kommen. Und in den Besprechungsräumen hat sich auch einiges getan. Also da, wo früher mal vielleicht irgendwie ein kleines Display an der Wand hing und im schlimmsten Fall noch ein VGA-Kabel dran, sind doch jetzt überall eher größere Displays, oft Beamer durch Displays ersetzt. Die sind auch dann typischerweise eher so 65 Zoll aufwärts, manche auch 85. Viele haben 2 davon im Besprechungsraum. Das finde ich eine spannende Geschichte. Hat jetzt nicht so viel mit dem Podcasting zu tun, aber halt mit dem Thema kann ich irgendwie Content und die Menschen, die remote sind, parallel sind, sehen, was so für diesen Zusammen auf Augenhöhe agieren doch recht wichtig ist, finde ich. Viele tun, fand ich spannend, Andi, dass du gesagt hast, so mit mehreren Kameras im Raum. Ich habe den Eindruck, aus Einfachkeits-, Sicherheitsgründen machen viele so den Weg, man hängt halt unter eines der Displays eine Videobar. Also quasi so ein Riegel, so ähnlich wie ihr vielleicht von zu Hause eine Soundbar kennt unterm Fernseher, ist eine Videobar so ein Riegel, da ist eine Webcam drin oder auch mehrere, die in der Regel dynamisch zoomen kann. Die Beipackzettel der Hersteller sagen dann, dass die automatisch erkennen, wer spricht und sich sofort darauf einstellen und man muss dann nichts manuell machen. Praktisch ist meist so, sobald 5 Leute aufwärts in dem Raum sitzen, weiß die arme Videobar überhaupt nicht mehr, was sie machen soll. Und sie ist dahingehend integriert, dass da auch ein Lautsprecher-Array drin ist und ein Mikrofon-Array. wovon es ähnliche Aussagen gibt. Ne? Also die Mikrofon-Arrays, die erkennen automatisch, wer spricht. Da ist hier im Raum neben mir steht so eine Polykamera, die sagen, sie können Audio-Fencing, das heißt, man kann irgendwie so eine Art Linie im Raum festlegen und wenn jemand da drüber steigt, dann kann man den nicht mehr hören. In der Praxis ist da relativ viel Marketingbegrifflichkeit unterwegs. Also,
hättest du da irgendeine Liste, wo man so ein bisschen aufgegliedert, also wo man neutral Herstellung hat, eigentlich sieht, okay, was gibt es überhaupt Produkte und welche taugen wirklich was? Also war ja auch mit der Eule immer so das Problem mit, macht die jetzt Bilderkennung oder hat die tatsächlich irgendwie wie eine Alexa mehrere Mikrofone und das dann rauszufinden und solche Dinge? Also.
Ja, also ich kenne keine so eine Liste, hätte aber hohes Interesse, die mal zusammenzutragen. Ich habe einiges bei mir im OneNote zusammengeschrieben, ich habe einiges im Kopf, ich habe Blogs mit Produktberichten, aber so dass man das
mal... Ja, dann lass uns einfach mal einen Google Doc oder sowas machen, wie damals bei den Podcast-Clients und die dann
das
einfach...
Das fände ich super, ja.
Als Ding mal füllen, ja.
Ja, also so. Eule ist was... wir haben die Eulen auch, 2, 3 davon. Also die es nicht kennen, Meeting Owls, das sind so 360-Grad-Kameras, die quasi den Raum einmal rundum abbilden. Da hatten am Anfang auch viele mit experimentiert und da gab es ja mal diesen Heise-Artikel, der gesagt hat, dass die Eule ziemlich viel nach Hause funkt, also sehr viel Telemetriedaten aufnimmt und deswegen wird so in dem Konzernbereich bei den Kunden ist meines Wissens nach keiner, der offiziell die Eulen einsetzt. Inoffiziell sind da zwar welche im Umlauf, die dann auf verschiedenen Wegen gekauft worden sind. Aber ich würde sagen, der Großteil der Produkte, die unterwegs sind, sind Poly, Logitech oder Cisco-Kameras oder dann halt was Olli erwähnt hat, diese Teams Meeting Rooms, also wo sozusagen Meister.
Ja, also, ja, das Yearling-Zeug habe ich häufiger jetzt gesehen, ja. Also ich persönlich bevorzugt dann die Variante, die jetzt nicht auf Intel rechnet, sondern irgendwie die Android-Variante, also A10, A20 oder sowas. Das sah für mich jetzt auf dem ersten Ding ganz brauchbar aus. Habe es jetzt aber selber noch nicht getestet. Ja, also wir haben jetzt mal so ein A10 bestellt. Das ist dann so eine Videobar oder ein Lautsprecher mit integrierter Kamera.
Ja.
Sonst kenne ich es halt nur andersrum. Ja. Also irgendwie 1, 2 Meetingräume von den Kollegen in Mainz oder sowas hatten halt, wo wir dann remote waren. Ja. Und das hat überraschend gut funktioniert. Ja. Weiß ich aber jetzt nicht den Hersteller tatsächlich.
Ja. Also generell finde ich die, ja.
Das sind jetzt aber alles Tools für Konferenzen. Das ist nicht etwas, was für eine Präsentation, dass der Speaker auch so halbwegs gut im Bild sein soll und so weiter. Also das ist alles qualitativ eher hinter so einer iMac-Kamera in der aktuellen, oder? Eher so für Meetings, dass mehrere Leute gleichzeitig sich da unterhalten.
Naja, man hat so... Also es gibt so verschiedene Strategien der Hersteller. Ne? Bei manchen ist da wirklich nur eine Webcam drin, die ein bisschen höher auflösenden Chip hat und dann kann man da zoomen mit einer Kamera oder sie zoomt halt automatisch und im Kern wird aber kein richtiger Zoom gemacht, sondern wird halt einfach nur ein Bildausschnitt gewählt und je mehr man reinzoomt, desto grisseliger wird das Bild. Ne? Oh Gott, Und dann gibt es aber halt auch jetzt zum Beispiel die Logitech Group ist so eine, die hat halt einen optischen Zoom, glaube ich, 10-fach. Ne, und die nutzen dann einige durchaus auch, wenn man so Szenarien hat, wo man sagt, da steht ein Speaker im Raum und auf den will ich fokussieren, dem will ich vielleicht sogar hinterherfahren mit der Fernbedienung. Das ist natürlich nicht wie eine Kamerafahrt in einem Videostudio, aber so einigermaßen geht's. Dann habe ich da ein einigermaßen sauberes Bild, so in dieser Preisklasse, einige 100 €.
Ich habe gerade nachgeguckt, sie kostet 1.000 €, oder?
Ja, genau, ich glaube 1.000, wenn du sie mit dieser Freisprecheinrichtung zusammenkaufst, da gibt es ja auch eine Variante, wo man nur die Kamera hat. Ja. Na, und im Uni-Bereich zum Beispiel, was Kameras angeht, und die haben wir auch recht viel im Einsatz, sind die, ist mir der Name entfallen, die OBSpot Tiny 4K heißt die, das ist so eine ganz kleine Verfolgerkamera, die sehr, sehr schnell ist, also die wird auch für so Videos, Skateboard-Videos auf YouTube gibt es da einige. Ne, das haben viele Unis und Hörsäle, weil ich die so über Gesten steuern kann. Also da hebe ich meine Hand hoch mit dem Daumen ausgestreckt und dann folgt die mir und dann kann ich als Referent quasi in dem Raum rumlaufen und die Kamera geht mir hinterher und der kann ich dann so ein L zeigen mit der Hand und dann zoomt sie mich. Und hat
sich die hört bloß nicht mehr auf zu zoomen.
Bitte? Die hört nicht mehr auf zu zoomen. Ne?
Die hört nicht mehr auf zu zoomen. Ne? Die zoomt dann immer voll rein und ich kann sie nicht mehr bremsen. Da habe ich auch 2 gekauft zum Testen.
Genau, also das kannst du über die, es gibt so eine Companion-App, da kann man das einstellen. Aber da komme ich auch nachher nochmal drauf. Bei dem meisten Equipment ist es so, dass das Hauptproblem darin liegt, dass die Leute sich nicht Zeit nehmen, das mal auszuprobieren, das Handbuch in die Hand zu nehmen, das mal durchzulesen, zu testen. Na, man geht so mit dem Mindset ran. Ich gehe jetzt in den Besprechungsraum, da hat irgendjemand von der IT oder vom Facility Management was verbaut und so ähnlich wie ich früher in eine Telefonkonferenzanlage eine Nummer eingegeben hat und dann konnte ich halt mit Leuten sprechen. Mit dem Mindset geht man da ran und das geht eigentlich in der Regel schief, egal welches Equipment da verbaut ist.
Genau. Ich bräuchte auch sozusagen narrensicheres Equipment.
Genau.
Ich glaube, das gibt es halt nicht für jeden Use Case, ja. Also du kannst halt jeden Raum immer nur auf einen Use Case anpassen und für einen Vortrag mit 100 Zuschauern ist es halt was anderes als für einen Meeting oder einen Workshop, in dem 20 Leute vor Ort und 20 Leute remote sind oder sowas, ja.
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 Also das ist so ein Übergang. Wir haben mal bei den Projekten, wo es auch um so Themen ging, sind wir eigentlich mal von dem ausgegangen, was man im Radio, glaube ich, das hauptsächlich ein Selbstfahrerstudio nennt. Ne? Also dass man sagt, man hat irgendjemand, der so ein Meeting aufsetzt und der ist halt in Personalunion der Meeting-Owner, der Moderator, im schlimmsten Fall der was mitschreibt und der die Technik im Blick haben muss. Und das ist natürlich erstmal eine sehr herausfordernde Rolle. Jetzt kann man die beliebig verteilen und kann sagen, gut, ich habe dann so eine Art Raumbuddy, haben wir als Konzept zum Beispiel, also jemand, der sich um Technik kümmert, der in den Chat guckt, der über sein Endgerät guckt, ist denn gerade die richtige Kamera aktiv, klingt der Ton gut, ne? Also so ein bisschen Hinterbandkontrolle. Und das hat man aber halt oft in den Besprechungen nicht. Ne? Und die Annahme, dass wenn ich das nicht habe und sich jemand nicht damit auseinandergesetzt hat, dass dann was Gutes rauskommt, würde ich sagen, ist nahezu zu 100% falsch. Das funktioniert nicht. Und
Wäre dann die logische Idee nicht die, dass man ein Equipment aufsetzt, das beispielsweise es ermöglicht, ich kann, nehme jetzt zum Beispiel diese Rode-Mikrofone, schließe die bei mir an, ich stelle die Eule irgendwo hin und probiere dann mal durch Szenario und im Hintergrund wird quasi ein Dummy-User eingeloggt in das Meeting und der zeichnet alles auf und dann kann ich mir als Tester hinterher angucken, was hat der Dummy-User jetzt aufgezeichnet, wie kam das bei dem an? Das wäre ja eigentlich perfekt.
Genau, also solche Szenarien, dass man einfach sagt, ne, wie im Podcasting, ich höre mich selber, wäre das, ne, ich kriege irgendwie im Meeting mit, wie sieht das aus, wie klingt das? Ist durchaus eine Empfehlung, dass man sagt, bevor das eigentliche Meeting oder die eigentliche Veranstaltung ist, das ist vorhin Teams zum Beispiel gesagt, gehe ich da mal rein, drücke, wenn es mir die Organisation erlaubt, den Recording-Knopf und gehe mal so grob die Szenarien durch. Ne? Wer steht wo, wie sehe ich den, wenn der seinen Bildschirm teilt, wie sieht das aus, wenn jemand aus dem Publikum eine Frage stellt, kann man das hören? Wenn ja, halt es wie Sau, brauche ich das Mikrofon woanders? Also das wäre so ein Schritt, der da auf jeden Fall helfen würde, um selber zu reflektieren, weil die meisten, die in so einem Meetingraum sind, die sprechen halt, vor Ort hört man sich gut. Und du kriegst ja in der Regel erstmal nie mit, wie das Gegenüber das überhaupt hört, was da passiert, ne, oder sieht.
Also wenn du das als Add-on entwickelst für Microsoft Teams, wir würden es kaufen.
Das müssen die Softwareentwickler hier im Raum machen. Ich kann leider nicht so gut Software entwickeln, aber es ist sicher eine gute Idee.
Aber es gibt noch die Aufzeichnungsfunktion in Teams schon, oder was brauchst du da?
Die gibt's, die ist aber in sehr, sehr vielen Organisationen abgeklemmt, weil du da halt erstmal wieder eher im kulturellen oder im rechtlichen theoretisch halt von den Leuten irgendwie ein Einverständnis brauchst, dass sie auf dem Video sind und so. Und deswegen ist bei ganz vielen das entweder ganz aus oder du kriegst es nur auf Beantragung.
Ja, die DSGVO sagt da auch das Recht auf Vergessen. Damit musst du genau wissen, wer war in der Session. Und wenn dann hinterher einer kommt und sagt, ich war da in der Session, ich wurde da aufgezeichnet, ich möchte es aber nicht mehr, weil ich verlasse den Lader oder egal warum, ich möchte es nicht mehr.
Ach so, im Nachhinein.
Dann musst du das löschen.
Ja.
Genau.
Oder du musst halt
dokumentieren, wer war drin, wer war im Bild und so weiter. Deswegen ist es besser, du sagst dir ganz bewusst, ich brauche für dieses Meeting die Aufzeichnungsmöglichkeit und ich schränke das auch wirklich so ein, dass nur ich und vielleicht der, den ich interviewe oder mit dem ich rede, dass der auch zu hören oder zu sehen ist und gut ist.
Ja.
Dann hast du sauber dokumentiert. Und wenn der andere sich irgendwann meldet, ein Jahr später, das Recht hat er immer noch, dann hast du es irgendwo dokumentiert in einer großen Liste und kannst sagen, ah, das war das, alles klar, zack, löschen, weg.
Ja. Und das ist halt das, was was Teams im Moment noch nicht kann, selektiv aufzuzeichnen, weiß auch nicht, ob sie es irgendwann können. Da gibt es halt zum Beispiel so Settings, wo man sagt, man hat dann auf dem eigenen Endgerät ein OBS, überträgt Audio-Video-Quellen mit NDI und bindet dann nur den Redner und den Moderator meinetwegen in OBS ein. Und wenn jemand zwischendrin eine Frage stellt, ist es so wie vor Ort, wenn es kein Saalmikrofon gibt, dann muss ich die halt wiederholen. No, aber das ist so ein bisschen rechtlich oft schwierig. Aber klar, wenn es es gibt, die Aufzeichnungsfunktion ist auf jeden Fall super, das mal zu testen und ein Proberecording zu machen. Auch da ist halt, finde ich, das Problem, die Leute machen das nicht. No, also man nimmt sich nicht die Zeit, das sozusagen mal zu testen und sich anzuhören und dann zu verbessern, weil man mit dieser Telefonkonferenz-Mindset in die Besprechung reingeht. No, das wird schon gehen und irgendjemand von der IT wird schon ein Produkt ausgewählt haben, was dafür sorgt, dass alle gut zu hören sind. Bei den Videobars hatte ich noch dazu geschrieben, ich habe mir mal von 3-4, die so in Breite im Einsatz sind, die Manuals angeguckt. Und wenn man da mal schaut, was da bei Reichweiten steht, dann steht da oft dabei, dass die Mikros am besten funktionieren im Bereich 1,8 bis 2,8 Meter, also irgendwie sowas deutlich kleiner, 5 Meter. Und wenn man so ein bisschen größeren Besprechungsraum hat, ist das ungefähr der Punkt, wo die Tische anfangen. Also das heißt eigentlich die optimalste Position in dem Raum ist schon die, die fast außerhalb des Mikros der Videobar ist. Und das bedeutet.
Wobei ja. Natürlich teilweise auch noch Zusatzmikros dabei sind. Ja, also ich, gerade die langen Meetingtische, die ich so gesehen habe mit solchen Videobars, genau. Da liegen dann immer noch mal auf dem Tisch Zusatzmikros, die an der Videobar halt auch hängen, dass die weiß, ob Leute hinten vorne oder was auch immer wo sitzen.
Gibt es auch. Was ich da als ein Problem sehe, ist, also erstmal noch gar nicht an dem Mikrofon hängen, sondern dass viele die Modelle im Einsatz haben, wo es die gibt, die nicht mit rausgeben, weil sie dann mehr verkabeln müssen. Genauso auch wie die Fernbedienung, um die Videobars manuell zu steuern. Also das heißt, da kannst du dann teilweise nicht einstellen, ob deine Kamera automatisch verfolgt oder nicht und kannst den Zoom nicht einstellen mit der Argumentation. Dann sind jeden Tag in unseren 1000 Besprechungsräumen irgendwie 2 oder 3 so Kameras oder Satellitenmikros verschwunden. Das ist eine Problematik. Und die zweite, was wir neulich hatten, das war auch so ein Besprechungsraum, da bin ich reingekommen und dachte eigentlich, oh, der ist ja super ausgestattet. Der hatte so eine Videobar und hatte dafür sogar so Tischmikrofone, da konntest du mehrere davon hintereinander koppeln. Je länger der Tisch wird, desto mehrere Tischmikrofone konnte man dran machen. Und dann haben die Remote-Leute auf einmal gesagt, das klingt ja ganz schrecklich. Und dann haben wir hinterher auch eine Aufzeichnung gemacht und da kam raus, dass die Software halt je nach Tonpegel mit dem Hall immer zwischen diesen zwei Mikros umgeschaltet hat und dann der Pegel total geschwankt ist, weil der einmal ein Mikrofon genommen hat, was irgendwie 4 Meter weg war von dir und einmal eins genommen hat, was 1 Meter weg war. Also auch das ist nicht der Zauberstab für alles, aber das ist natürlich auf jeden Fall schon mal besser, um die Mikros viel näher an die Menschen ranzubringen, würde ich auch so
sagen. Da habe ich auch noch 2 Punkte, die ich mit einbringen kann. Punkt 1, wenn man die Eulen hat und hat mehrere davon, was jetzt nicht so häufig vorkommt, kann man die auch miteinander koppeln. Die können das also auch. Es gibt auch Satellitenmikrofone für die Eule. Die finde ich jetzt nicht so ganz optimal, wegen der Verkabelung. Aber wenn man 2 Eulen hat und einen langen Tisch, dann kann man die per Bluetooth koppeln und die schwenken dann auch mit dem Bild so hin und her. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das Zweite, wir haben bei uns in 2 Räumen konzernweit Nureva im Einsatz. Das sind spezielle Audiobars und die sind richtig gut. Also wenn du selbst einen sehr großen Raum hast und da spricht einer in 6-8 Meter Entfernung, ist ja noch sehr, sehr gut zu hören.
Mhm. Das kann ich jetzt noch nicht. Falls du da einen Link hast, steck den gerne mal in den Chat.
Dann muss ich suchen, aber die kosten richtig 5-stellig.
Okay. Das ist ja oft so. Das, was gut ist, das kostet auch ein paar Euro. Was ich noch als einen Punkt da drin hatte, das haben wir jetzt insbesondere gemerkt, als es darum ging, sozusagen auch mal so Meetings aufzuzeichnen für Leute, die nicht da sind, vielleicht Zusammenfassungen zu machen, Transkripte zu machen, ist, dass halt die ganzen Videokonferenz-Tools, die in den Organisationen im Einsatz sind, eigentlich durchgängig nicht mehr spurfähig sind. Also das heißt, egal ob so ein Teams oder Zoom oder WebEx, wenn ich da den Recording-Knopf drücke, kriege ich am Ende immer die Summe. Und wenn ich quasi ein ein Spracherkenner oder ein Zusammenfassungs-KI auf die Summe gebe, dann ist natürlich das Transkript eine lange Textwurst, wo ich gar nicht mehr sehe, hat da einer viel gesprochen, gab es viel Dialog untereinander, wer hat welche Meinung vertreten. Das ist was man auch im Podcasting, wo man typischerweise eine Mehrspuraufzeichnung hat, was ich da deutlich besser finde. Genau, Podcasting-Setups, nächste Überschrift, muss ich euch wahrscheinlich nicht viel sagen. Ich finde, es gibt so ein paar Sachen, die sind im Podcasting halt völlig natürlich. Da denkt man gar nicht groß drüber nach. Also es würde wahrscheinlich niemand einen Podcast machen, wenn das Mikrofon 3 Meter weg ist von mir. Sondern es ist halt, sagen wir mal, hier bei uns in Deutschland Usus, dass man irgendwie so ein Headset hat, wo das Mikrofon ein paar wenige Zentimeter von meinem Mund weg ist. In den USA werden mehr so wie im Radio so Großmembranmikrofone an einem Stativ verwendet. Aber auch da, wenn ich spreche, ne, bin ich halt der Abstand vom Popschutz von dem Mikrofon weg. Und das sind halt nur einige wenige Zentimeter. Das habe ich unten auch reingeschrieben als ein Learning für Meetings. Also ich sehe jetzt kein Szenario, wo man es wirklich schafft, wenige Zentimeter vom Mund weg zu sein, außer man gibt halt, Olli, wie du gesagt hast, so Mikrofone rum, ne? So Handmikrofone oder diese Rodes. Aber umgekehrt denke ich halt, jedes Setting, wo das Mikrofon mehr als 1,50 Meter von den entsprechenden Personen weg ist, ist automatisch hallig und nicht gut. Also ist so, dass es besser sein könnte. Ne? Und auch dieses Thema mit dem lokalen Monitoring, das ist was im Podcasting halt sehr natürlich ist, ne? und auch ganz normal, dass man halt einen Kopfhörer auf dem Kopf hat und alle hört und damit auch diese ganzen Rückkopplungsproblematiken, ne? Einer spricht und bevor das Gate automatisch zumacht, höre ich erstmal kurz mich nochmal selber. Das ist was man im Podcasting hat und was es in Videokonferenzen eigentlich gar nicht gibt. Ne, und was auch gar nicht so leicht geht, wenn jetzt jeder sich in so eine Teams-Konferenz einwählt, habe ich ja das Problem, dass ich die Leute sowohl, die in einem Besprechungsraum sitzen, sowohl über den direkten Schallweg höre, als auch über die Videokonferenz nochmal. Da wird man in der Regel auch wahnsinnig. Ich kenne irgendwie Menschen, die das machen, aber das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, wie man das tun kann. 3 Leute sitzen nebeneinander mit so einem Business-Headset, vielleicht auch noch über Bluetooth, wo nochmal Latenz drinnen ist. Und das Toolset ist halt im Podcasting auch ganz anders. Ne? Also die Leute, die remote sind, sind da halt eher über StudioLink oder Zencaster oder Riverside oder sowas wie OBS Ninja verbunden, StudioLink Mixrooms, solche Sachen, die halt Wert auf geringe Latenz legen. Also meine Beobachtung ist da, wo in den Projekten Menschen sind, die Audio- oder Podcast-affin sind, haben wir teilweise dann eher solche Podcasting-Tools genutzt, um Meetings zu machen, zum Beispiel. Und das war für die Erfahrung viel, viel besser als in so einem Teams zum Beispiel. No, und im Podcast ist die Audioaufnahme auch in der Regel mehr Spuraufnahme, ne, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn man dann mit Transkript oder so rangehen kann, dann kann man da mit mehr Spur sehr, sehr viel mehr anfangen als mit der Summe. Und ich habe unten nochmal versucht, und damit schließe ich dann auch so den Input-Teil, dass wir noch ein bisschen diskutieren können. Was sind so die Sachen, die man daraus lernen könnte für hybride Meetings? Also klar, das Thema Audio ist wichtiger als Video, das finde ich nach wie vor. Also dass man in so einer Videobar vielleicht nur weitwinklig den Raum sieht und nicht jeden Mundwinkel von jedem, finde ich jetzt viel, viel weniger schlimm, als wenn der Ton schlecht ist. Entfernung vom Mikro ist entscheidend. Ne? Man kommt nicht auf die Distanz runter, wie es im Podcasting ist, aber man sollte trotzdem probieren, so weit wie möglich runterzukommen. Und so wie jetzt Andi gesagt hat, mit den Satelliten, ne, wenn die Videobar zu weit weg ist und es gibt die Möglichkeit, Satelliten zu nutzen oder Handmikrofone oder wir haben teilweise dann auch iPhones zusätzlich in ein Meeting eingewählt und als Mikrofon rumgegeben, ist das ein Weg. Dann mit den Videobars, ne, hatte ich kurz angesprochen. Auch die, ich finde bei den Meeting Owls nochmal so ein Aspekt, wo gucke ich hin, wenn ich miteinander spreche? Bei der Videobar vorne im Raum ist es ja so, dass die Leute, die um den Besprechungstisch außen rum sitzen, die schauen einander an und die Menschen aus der Videokonferenz, die gucken auf die drauf und sehen dann teilweise von den Leuten hinten den Hinterkopf. Und damit habe ich automatisch nicht das Gefühl, dass mit mir gesprochen wird. Während wenn so eine Eule in der Mitte steht, dann ist sie sozusagen in dem Kreuzungspunkt, wo alle sich anschauen über den Tisch hinweg. Und ich habe viel, viel mehr das Gefühl, dass ich da auch mit gemeint bin und dass ich auch mit angeschaut wäre, einfach durch die Position der Kamera. Ne? Alternativ könnte man auch, das machen wir auch recht oft, einfach sagen, die Close-Up-Kamera, wenn jemand einen Redebeitrag macht, insbesondere halt in großen Besprechungsräumen, macht man seine eigene Webcam am Notebook an, ne, und hat dann da halt ein Close-Up in groß und sieht, wer gerade spricht.
Ja, also sowas ähnlich mache ich halt dann auch bei unseren Abteilungsweeklies oder sowas, dass ich mir halt noch eine vernünftige Kamera an einen extra Rechner anschließe, die dann halt immer den Präsenter, den Vortragenden, der halt gerade vorne steht, hat, aber dass halt die Leute, die jetzt nicht vor Ort sind, über so eine 360-Grad kommen, wie zum Beispiel die Eule, dann halt trotzdem irgendwie sehen, wer denn sonst noch gerade so rumsitzt und wenn spontan jemand was anläuft, dass man den halt auch irgendwie sieht, ja. Dass man dann nicht so ganz nur den, wir sind jetzt hier in einem Konferenzstream-Feeling hat, ja.
Und die steuerst du dann selber oder die stellst du hin und lässt die Eulen-KI steuern?
Ja, also man kann sie so ein bisschen nachregeln über die App, ja, vom Telefon aus.
Ja.
Aber ja, ich versuche die dann schon automatisch zu regeln. Sie hat ja also auch so einen Knopf, ob diesen Presenter-Modus oder sowas, ja.
Mhm.
Aber so wirklich hundertprozentig zufrieden bin ich damit auch noch nicht, ja. Und ja, also eigentlich würde ich mich von der Software dann noch ein bisschen mehr wünschen. Ja, aber die weiß halt auch nicht, ja, dass das da drin ist. Ja, also bei uns setzen wir es halt auch mit Teams ein. Ich glaube, mit Zoom geht da teilweise mehr. Mhm. Je nachdem, was du von der Kamera verwendest, aber ja.
Ja.
Also die goldene Lösung habe ich da auch noch nicht. Das heißt so, dass das was für mit mittlerem Aufwand noch am besten funktioniert, finde ich. Ja.
Ja. Ich habe für Video manchmal so eine Low-Cost-Lösung im Einsatz, wo ich einfach auf so einem ganz kleinen Stativ so eine Logitech C29 oder sowas oder eine 930, die halt aufs Stativ geschraubt werden kann, auf so einen Monitor-Drehfuß tue und mir dann im OBS quasi zwei Szenen mache. Einmal die Weitwinkelkamera vom Raum und einmal diese Logitech. Und wenn man jetzt weiß, jemand präsentiert länger was, ne, dann drehe ich quasi einfach die Logitech auf die Person in der Mitte, dann hat man die ein bisschen größer und schalte über so ein Stream Deck einfach, da habe ich die zwei Szenen von OBS halt einfach drauf liegen und schalte das um. Das wäre quasi so ein Low-Cost-Meeting-Owl. Ich finde, die kostet, glaube ich, auch knapp 1.000 Euro, ne? Die ja. Pro-Version oder Dreier-Version ist natürlich auch nicht so ganz ohne für jeden Besprechungsraum.
Ich habe nochmal eine Frage, Simon.
Ja.
Zu dem Thema Meeting Owl. Weil du vorhin gesagt hast, da gab es einen Heise-Artikel zum Thema die Funk nach Hause. Den habe ich auch gesehen und habe aber auch danach gesehen, dass es nochmal ein Update gab von dem Artikel, dass der Hersteller mittlerweile den Treiber gefixt hat und es jetzt alles gar kein Thema mehr ist. Wie aktuell ist da deine Info?
Also ich glaube, mein letztes war irgendein Heise-Artikel von
Juli 2022.
Den poste ich da gerade mal rein.
Weil da gab es ein Update, ich meine August oder September 22, wo das schon wieder alles gefixt war.
Also das kann sein. Bei uns war halt der erste Heise-Artikel gerade so in der Zeit, wo in vielen Kundenorganisationen die Investitionsentscheidungen getroffen worden sind und dann sind die Meeting-Owls aus den Shortlists rausgeflogen und auch nicht mehr reingekommen. Na, und irgendwas, wo du 2022 jetzt Equipment für Räume gekauft hast und teilweise auch noch gar nicht im Rollout, ne, irgendwie weil mhm. sonst Siemens hat halt tausende Besprechungsräume, da machst du nicht ein Jahr später dann schon wieder Rolle rückwärts und baust was anderes ein. Also das
Der Punkt für mich war der, ich wurde auch mit der Info konfrontiert, da gibt es ein Datenschutzproblem und Funk nach Hause und Finger weg. Und dann habe ich da gesucht, habe den Heise-Artikel gefunden, habe das Update dazu gefunden und dachte, okay, wo ist jetzt das Problem? Also das wurde einmal irgendwie kommuniziert, das ist jetzt meine Erkenntnis daraus, korrigiere mich bitte jemand, wenn er was Aktuelleres hat. Das wurde einmal kommuniziert, es hat sich in die Köpfe eingebrannt, die Owl ist unsicher, Funk nach Hause, Finger weg. Ich finde aber aktuell keinen Beleg mehr dafür.
Könnte eine Urban Legend sein.
Ich kann
mal mit einem Wireshark hinsetzen und mal rausfummeln.
Oh Gott, genau mein Ding.
Ja, also, aber wie gesagt, also für den Preis hat sie mir halt dann eine zu schlechte Videoqualität. Die ist halt super, wenn du so nicht weiß, wie der Raum aussieht und dir irgendwas Portables hast zum Mitnehmen und so und da halt wirklich so einen Multifunktionsraum, den du ständig umbaust. Für einen fertigen Meetingraum würde ich immer irgend so ein Meetingbar oder sowas ähnliches dann nehmen und dann halt noch, wie du vorhin gesagt hast, dann mit der Laptopkamera aushelfen wenn du, oder sowas. Ja.
Also das mache ich auch tatsächlich ganz oft, Meeting Owl einfach in so einen Wrap eingeschlagen, in den Rucksack geschmissen, mitgenommen. Das ist eine super All-in-One-Lösung, auch für so mobile Sachen oder wenn man irgendwo auf Besprechung ist, wo man weiß, dass es eine scheiß Infrastruktur gibt, im schlimmsten Fall gar keine Kamera, dafür ist die super, ja, das stimmt.
Also ich hab dann tatsächlich dann doch noch was, und zwar auch das haben wir uns gekauft zum Testen, aufgrund von Android, was damit draufläuft, aber bei uns durchgefallen, und zwar die Gandao Meeting Pro. Es sieht so ähnlich aus wie die Meeting Owl, macht auch 360 Grad, relativ guten Ton, da läuft ein Android drauf, das heißt, ich kann die auch autark irgendwo hinstellen, nur, wie gesagt, bei uns mit Android beziehungsweise Google-Konto fällt bei uns als Firma aus, und deswegen steht die jetzt momentan rum.
Ich habe auch für Ton noch was, was typischerweise im Podcasting nicht eingesetzt wird, aber im YouTuber sieht man das immer mehr und auch TikTok sieht man es immer mehr. Das sind die, ich schmeiße euch mal einen Link in den Chat, nur so ein kleines Hybrid-Meeting-Kit gebaut, und der Kern davon sind Rode Wireless Go 2 Funkstrecken. Ich schaue mal gerade, dass ich da ein Einzelding auch noch reinbekomme. Also da ist der Trick der, wenn man so im professionellen Videobereich ist, hat man ja meist so große Sennheiser oder Shure Funkstrecken, die auf der einen Seite von den Anschlüssen XLR haben in der Regel oder große Klinke, und wo man auch sagt, eine Funkstrecke ist ein Mikrofon, ein Empfänger, und die recht teuer sind, ne? So, weiß ich nicht, 700-800 Euro wahrscheinlich, so eine EW3 von Sennheiser. Und Rode hat diese Wireless Go, die kam erst in der 1er-Version raus, die sind, wenn ihr euch das Bild anschaut im Chat, oder ich beschreibe es kurz, ungefähr so groß wie eine Streichholzschachtel, der Sender und der Empfänger. Und 2 bedeutet quasi, dass man 2 Mikrofone an einem Empfänger betreiben kann. Und theoretisch kommt da auch Klinke raus, also kommt eine kleine Klinke raus, die könnte ich dann auch in ein professionelles Audiomischpult stecken mit Adapter entsprechend. Das Coole daran ist aber, dass man die auch einfach über eine USB-C-Buchse an USB-C oder USB-A anschließen kann und damit direkt quasi in eine Teams-Konferenz zum Beispiel reinnehmen kann. Und die Mikrofone sind so, das sieht man auf dem Foto nicht so ganz, die haben hinten so einen Blitzschuh, damit kann ich die auf Kameras draufstecken. Das ist, was die YouTuber machen, ne? Wenn sie ihre Sony Alpha 1 oder sowas haben, kann man das oben draufstecken. Da gibt es mittlerweile einen Handadapter dafür, damit mache ich so eine Art Handmikrofon draus, wie so ein Reporter hat. Und wir haben uns abgeschaut von den, für Sennheiser gibt es diese Catchbox, weiß nicht, wer die kennt. Das ist so ein Schaumstoffwürfel, da kann man Sennheiser-Mikro reinstecken und da ist der Kniff quasi, wenn ich das rumschmeiße durch den Schaumstoff, hört man den Ton nicht und da wird innen auch das Mikrofon abgeschaltet. Kleiner Haken an der Sache ist, glaube, die Catchbox kostet auch nochmal 600 Euro ohne das Sennheiser-Mikro. Und da haben wir uns einfach so Schaumstoffwürfel aus dem Kindertagesstätten-Zubehör gekauft. Das kostet irgendwie 7,99 einer. und schneiden oben in die 6 einen Schlitz rein und dann kann man da quasi so ein Rode Wireless Go reinstecken. Kann das rumschmeißen, da hört man, wenn das runterfällt, auch nichts remote. Und dann hat man halt so ein typisches Setting, wenn man jetzt irgendwie eine Besprechung hat, wo einer viel redet und vorstellt, dann klipst man dem ein Wireless Go-Mikrofon oben ans Hemd oder ans Shirt, steckt einen in Würfel und kann den hin und her geben. Oder wenn man eher so was Diskussionsartiges hat, wo viele sprechen, steckt man halt beide Mikros in den Würfel, sodass, wenn einer einen Redebeitrag macht, der Würfel schon wieder zum nächsten springen kann. Genau, DJI Mic, was du postest, Andi, genau, ist das Konkurrenzprodukt, das sieht genauso aus.
Genau. Also tatsächlich gefällt mir das besser, weil da halt sozusagen die Power, also da ist das Gehäuse, was gleichzeitig halt auch wieder Ladestation ist und selber noch einen Akku drin hat, noch drin. Keine Ahnung, ob Rode da auch noch irgendwann nachholt.
Haben sie jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, rausgebracht. 70 ah, Euro okay. Oder 79 Euro gibt es die Ladestation auch dazu.
Also da ist halt alles in der Box. Die haben uns auch angeschaut jetzt als Verein tatsächlich, ob man das Rode ja. Das Go holen oder das DJI. Bei uns ist DJI dann mitgeworden an der Stelle.
Ja. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar, die so ein bisschen im Low-Cost-Bereich sind. Also, weiß es gar nicht, die Marken, aber ich habe auch ein paar gesehen, die sind halt, ich weiß nicht, was die DJI kostet. Die Rode kostet irgendwie so 250 und mit dem Ladecase dann 300 oder so und das Handteil nochmal 30. Ich habe schon mal so ein bisschen was gesehen im 140, 150 Euro Preisbereich. Da weiß ich aber nicht, ob das taugt. Aber ja, das ist was, was ich super viel im Einsatz habe, diese rote Teile, weil die sind echt pfiffig.
Ja, stimmt. Und also das DJI Z kostet 330 bei Amazon gerade so. Mit zwei Mikrofonen und Empfänger. Genau, und was man natürlich auch noch, also wenn alle eh um einen Tisch sitzen und es nur um ein Mikrofon geht, da haben wir relativ gute Erfahrungen mit diesen Anker Power Mix oder wie es hier heißen, PowerConf gemacht, wobei da andere Leute auch anders gesagt haben. Aber für uns hat das gerade mit Mumble und so weiter oder mit Jitsi relativ gut funktioniert, solange die Leute halt in der Nähe von dem Mikrofon waren. Ja, so, Raum ist das ein bisschen länger. Und dann braucht man halt nochmal so einen Satelliten, um den auch noch irgendwie einzufangen. Weil die Leute, die weiter hinten saßen, hast du aber nicht so gut verstanden.
Das sind die so ein Speakerphone?
Nee, einfach so ein USB-Device. Ich schmeiß den Link auch, also PowerConf, Bluetooth, kannst du aber auch USB anstecken, PowerConf S3.
Ich glaube, das ist ja genau, so ein flaches Ding mit so einem blauen LED-Ding.
Genau,
so
ein UFO, genau. Ja. Das hat ein Mikrofon entsprechend. Und hat aber ja.
Ist sowas das wie das Jabra Speak 510 oder diese Polysync irgendwas?
Wollte ich auch gerade mit reinschmeißen. Also in der Pandemie war ich auch ein super großer Fan von der Jabra Speak 510. Und was man in den Schulen beobachtet hat, ist, dass die abgegradet haben auf die 710. Die ist zwar ein paar Euro teurer, aber der Vorteil ist, so ähnlich wie Olli das vorhin von den Meeting Owls gesagt hat, die 710 kann man koppeln. Also da kannst du zwei miteinander koppeln, die dann untereinander erkennen, wo gesprochen wird. Und in dem Besprechungsraum, der ein bisschen größer wird, kannst du die verteilen und bist dann mit zwei Mikrofonen halt näher an dem Sprechenden dran. Also wenn man da so ein bisschen mehr Geld ausgeben will, dann eher die 710 als die 510.
Ja, die 710 liegen preislich fast beim Doppelten vom 15. Aber ja, das in dem Moment, wo ich dann einen Tisch habe, wo nicht nur vier oder sechs rumsitzen, sondern wo ich einfach mal 10, 12 Leute habe, brauchst du zwei Mikrofone, das geht sonst nicht.
So ist es.
Und dann ist die Investition in den 710 oder in die 2 710er dann eigentlich ganz gut gemacht, ja.
Genau. Und ich habe es halt immer verglichen, weil viele haben dann angefangen, die 810 zu kaufen. Das ist so eine Ovale, die ein bisschen größer ist und beworben wird mit bis zu 15 Teilnehmern. Und bei mir im Test hat die 810 im Vergleich zu 510 überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und die 710 zwei gekoppelt, aber einen riesengroßen Unterschied.
Ich habe mir persönlich den Polysync 20 besorgt. Und wenn ich jetzt das Mikro ausschalt von dem Teil und das Ding nur als Speaker hernehme, oder zum Teil als Desktop-Speaker dann daheim habe, muss ich sagen, ist das Audio, also da kannst du 15, den Jabra wegschmeißen dagegen.
Okay.
Da kommen die tiefen Frequenzen auf dem Polyteil irgendwie viel geiler rüber.
Okay, da muss man mal anhören, hatte ich noch nicht.
Aber nur dann, wenn du das nur als Speaker verwendest. Also die Qualität von deiner Stimme, was jetzt übers Mikro dann mit drauf geht, also es funktioniert, kriegst du da super als Teams-Variante und so weiter. Da geben sie sich dann aber auch nichts mehr. Also in dem Moment, wo ich das wirklich als Speaker-Teil verwende, also mit Mikrofon verwende, dann ist das Poly. Liegt aber preislich ungefähr wie der Jabra 510. Also die beiden Teile geben sie nichts. Optisch ist das Poly besser.
Ja. Okay, ich schiele auf die Uhr. Wir sind schon am Sessionende wieder angekommen, sogar ein paar Minuten drüber. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Ich würde im Nachgang auch die ganzen Links nochmal zusammensammeln und wie Andi das am Anfang gesagt hat, mal in so eine Google Docs Vergleichstabelle werfen, vielleicht für Mikros und für Videobars getrennt. Und wer Lust hat, da ein bisschen mitzumachen und den Link zu bekommen, schreibt einfach kurz irgendwie eine kleine Notiz in den Chat. Ich kopiere mir die dann raus und informiere ich, sobald ich das Google Doc angelegt habe.
Kannst du mir noch eine ganz, ganz kurze Frage, und zwar, weil du ja diese Wireless-Dinge ausprobiert hast, diese Wireless Go. Was ist der entscheidende Vorteil gegenüber den normalen Funkstrecken? Weil wir haben eine Kiste voller Funkstrecken und ich überlege immer, was kann der Vorteil von diesem Wireless Go sein?
Du musst überlegen, mit was kriegst du die Funkstrecke an deinen Rechner, wo Teams oder Zoom läuft? Ne? Und da ist die Antwort
Schnittstelle.
Bei der normalen Funkstrecke halt, da kommt ein XLR-Kabel raus und dann brauchst du irgendwie so ein USB-Mischpult, wo du das anschließt und das USB-Mischpult muss Mix-Minus können und dann musst du dich halt mit dem Gerät auseinandersetzen. Ne? Während an dem Rode kommt einfach ein USB-A zum Beispiel an, das steckst du in deinen Rechner rein, wählst Rode Wireless Go als Mikro in Teams aus und bist fertig.
Okay, alles klar, sehr gut.
No? Und man muss auf eins aufpassen, also wenn ihr das kauft, standardmäßig, so wie es aus der Schachtel kommt, sind diese zwei Mikrofone sind auf zwei Kanälen. Also das heißt, man sieht dann auch im Empfänger, sieht man zwei Pegel. Über USB wird nur der erste Kanal in Teams geroutet. Okay. Man kann aber unten auf den, ich muss in der Anleitung mal gucken, auf zwei Knöpfe gleichzeitig drücken und dann werden beide Mikrofone zu einem Signal zusammengemischt und dann kommen sie quasi in Teams beide Mikrofone an. Weil ich hatte schon ein paar Leute, die haben das gesehen, haben es gekauft, haben gesagt, wir haben es ausprobiert, klingt aber scheiße, zumindest bei einem Sprecher. Und da ist dann immer das Problem, dass die zwei Mikrofone dran haben, auch das Pegel, den Pegel sehen, aber der zweite Sprecher immer nur über das Mikrofon vom ersten kommt und das ist natürlich nicht. Genau. Okay. Dank. Viel Erfolg damit und wer mag, schreibt sich rein und ich gebe euch dann eine kurze Info mit dem Link. Danke euch.
Danke dir.
Danke, war sehr informativ.
Das freut mich, danke.